mein Normie-Erlebnis. Servus Leute, liebe Grüße aus Wien. Herzlich willkommen bei einer anekdotischen Audioanalyse. Ich war unlängst im Kino und habe mir Oppenheimer angeschaut. Die Audioanalyse zu diesem Film, eine echte Filmkritik, ohne zu viel Politik, natürlich mit ein bisschen Politik, sonst wärt ihr nicht hier bei mir. Die findet ihr auch in diesem Video-Audio-Telegram-Kanal. Einfach in der Suchfunktion ist das Sufu Oppenheimer eingeht, dann findet ihr das. Gut, worum geht's jetzt in dieser Audioanalyse? Ich habe, bevor ich mir Oppenheimer angeschaut habe, weil ich es verwechselt habe mit den Vorführzeiten, mich in ein nahegelegenes Lokal reingesetzt, in der Nähe zum Kino, und habe dort gearbeitet an meinem Buch zur Strategie der Sammlung. Neben mir am Nebentisch saßen Normis vom Typus Consumer, immer wieder interessant, die auch zu sehen. Man erkennt in der ganzen Gesichtsform im Auftreten einfach, das sind keine geborenen kriegerischen politischen Typen, die würden das einfach physiologisch nicht erzahnen, das Leben, das wir politische Widerstandskämpfer zu führen haben. Es waren zwei Männer, zwei Frauen, alle so Anfang, Mitte 30, und die sprachen über dies und jenes und ich hörte es mit halbem Ohr hin. Einer war ein bisschen dünner, wirkt ein bisschen sportlicher, hat dann im Gespräch, ich habe es im halben Ohr belauscht, ich glaube nicht, dass ich die doxen werde, gesprochen über ja, seine Sportkarriere, die früher gemacht und man sah im Sport auch an. Der andere war ein bisschen dicklicher, hatte so einen langhaarigen Pagenschnitt. Mir fällt jetzt nicht wirklich irgendjemand ein, kein bekannter Schauspieler, der den hat, das sah auf jeden Fall sehr naja aus. Und überhaupt sein ganzer Duktus wirkt ein bisschen, wie soll ich es anders sagen, schwul. Ja, naja, so hat er gesprochen. Manche behaupten ja, alle Wiener, die reden, klingen so. Bei ihm war es aber wirklich krass. Und er erzählt übrigens auch dann von einer K-Pop-Convention, wo er war und dann bei K-Pop mitgetanzt hat. Ich mir gedacht, na, habe dere, worüber wir denn jetzt reden. Und dann kam das Gespräch aber interessanterweise auf Trump zu sprechen und auf Sebastian Kurz. Und interessanterweise, unser K-Pop-Freund war derjenige, der wahrscheinlich unter der Hand, ich habe es gemerkt, hat sein Power-Level ein bisschen verborgen, ein rotgepilter, vielleicht sogar ein insgeheimer FPÖ-AfD-Wähler, das eher nicht, aber vielleicht sogar ein Konsument von der Honigwabe zum Beispiel ist, wer weiß. Er war auf jeden Fall zentristischer und hat in jedem Punkt, es ging um die AfD, es ging um Trump, immer auf eine gewisse Art und Weise das Recht auf Meinungsfreiheit vertreten. Sein Grundtenor war: Es ist schlimm, dass heute, wenn man nur was politisch sagt, wenn man Trump wählt, wenn man die AfD wählt, dass man sofort als Extremist gilt und dass man nicht mehr miteinander redet. Demokratie hat er eigentlich so verstanden, dass alle miteinander reden können, und er findet das so arg, dass hier Leute ausgeschlossen, ausgesperrt werden. Merkt ihr, das ist das anschlussfähigste Argument. Die waren jetzt auch, vielleicht waren sie sogar Arbeitskollegen, also waren nicht wirklich super befreundet. Das heißt, die waren alle ein bisschen im Verteidigungsmodus. Ja, das ist das anschlussfähigste, harmloseste Testballon-Argument, das man vorbringen kann, um zu schauen, wie der andere politisch drauf ist. Und der Typ, bisschen der Sportlichere, hat sich natürlich auch entlarvt. Ich muss auch zugeben, es war dem Gemeinsplan, die Damen saßen relativ still daneben. Und der Sportliche war ein Anstandsvorwau, ein linksliberaler Moralapostel. Er hat dann gemeint, ja, Trump, das ist ein Wahnsinn, und wie die Verfahren, die gegen den geführt würden, er findet das schrecklich. Und bei der AfD, da ist ihm dann endgültig die Hutschnur gerissen und der Kragen geplatzt. Da hat er gemeint, ja, die werden vom Verfassungsschutz beobachtet, eine extremistische Partei. Und jetzt denkt man sogar darüber nach, die zu verbieten. Und der K-Pop-Freund, man hat so richtig gemerkt, in einer unangenehmen Position, Defensive, so weit traut er sich noch nicht vor, dass er diese VS-Beobachtung und die Verbotsdebatten als ein Akt der Repression darstellt. Ihr merkt übrigens auch, ich habe dann an dem Punkt schon aufgehört zu schreiben, habe nur mehr getwumpt und so leichte, sanfte Arbeiten gemacht. Ich glaube, einen Thumbnail-Grafik erstellt und mir diese Debatte dann wirklich angehört, weil ich sie sehr interessant fand. Ich komme gleich zur Meta-Analyse, bin gleich fertig mit dem Gespräch und bewegte sich dann wieder zurück auf die Sache. Ja, ja, das stimme schon, aber wieder ein weiteres Defensivargument, also ein Rückzuggefecht unseres insgeheimen Trump-Freunds, der noch zugab, übrigens Sebastian Kurz gewählt zu haben, wegen dem Migrationsthema, dazu komme ich gleich. Sein Rückzugsgefechtsargument war dann, ja, aber all das, diese Dinge nutzen der AfD doch nur noch mehr, weil ihre Umfragewerte steigen. Insofern wäre auch diese Verbotsdebatte und wäre auch die VS-Beobachtung offenbar nicht das Richtige, worauf der andere dann ein bisschen zerknirscht und kleinlaut sagt, ja, das stimmt, aber was soll man sonst machen bei einer offen extremistischen Nazi-Partei? Man merkt es so richtig, wie der als Genoss hier auf einmal die moralische Oberhand das Heft in der Hand zu haben und den anderen in die Defensive gezwungen zu haben, indem er sich verbannt auf eine gewisse Art und Weise zum Avatar wurde der herrschenden Ideologie und die Umstehenden und die Gesprächsteilnehmer zwang, sich vor dieser herrschenden Ideologie und damit auch vor ihm als ihrem temporären Hohepriester zu verneigen. Migration war kurz Thema und auch hier merkt man schon, dass die Tatsache, dass es hier Probleme gibt, ein Problem mit der Migration gäbe, dass das nicht mehr bestritten werden kann, auch in diesen Normikreisen. Das gab auch der Linksliberale zerknirscht zu. Allerdings meinte er eben, dass man hier nicht spalten dürfe und dass man nicht über einen Kamm scheren dürfe, woraufhin der K-Pop-Freund natürlich eilfertig zustimmte. Interessant auch das Bekenntnis der Offenbarungseid des Linksliberalen. Da merkte man, dass er sicher ein eher babler SPÖ-Fan ist, vielleicht sogar selber seine Vergangenheit hat. Er meinte, Politik sei für diejenigen da, die sich nicht richten könnten. Klang schon fast wie ein Talking Point aus dem Kampagnenbüro von Andreas Babler. Sehr interessant, aber beide haben auf eine gewisse Art und Weise ihren Power-Level verborgen. Beiden war wichtig, dass sie das Ganze nicht wirklich ernst nehmen, dass man sich das eh nicht geben kann, dass Politik insgesamt unerträglich und alle Parteien im Arsch seien. Also keiner wollte sich hier wirklich an der Seite zurechnen, ganz wichtig. Keiner von beiden hat irgendeine Stellungnahme oder irgendeine Position rausgehauen, die wirklich anstößig und radikal war. Alles war unverbindlich, immer wieder die Rückkehr und die Übereinstimmung zu den gemeinsamen Grundsätzen. Nur nicht spalten, Demokratie, alle Meinungen müssen gelten. Das Problem sei vor allem die Korruption, eine abstrakte Größe, die man allen irgendwie vorwerfen kann. Und insgesamt beide Seiten, der eine eher vom rechten, der andere vom linken Lager, will ich nicht sagen, sondern eher Sympathisanten und säumenden Umfeld. Beide haben die anschlussfähigsten und harmlosesten Argumente vorgebracht, dass zwei Damen da saßen und mehr oder weniger gelangweilt den Gesprächspartnern, den Kampfhähnen zugehört haben, hat sich auch dazu beigetragen, dass beide hier argumentativ die Oberhand behalten wollten. Nun, die Debatte war dann vorbei, ich fand sie eher lustig und habe amüsiert mich hineingelächelt und bin dann in den Film gegangen, aber ein bisschen darüber nachgedacht auf der Heimfahrt. Mir wurde bewusst, erstens, wir leben in einer Blase. Es gibt Hunderttausende, ja Millionen von diesen Typen. Genau diese Typen sind dann auch die Wechselwähler, die mal kurz wählen und dann vielleicht die Grünen und dann doch mal die FPÖ. Ja, es gibt diese Leute. Und mir ist wieder bewusst geworden, die Verantwortung, die wir haben als politische Aktivisten und politische Avantgarde. Ich sehe jetzt mal diesen K-Pop-Typen, der war eh nicht unsympathisch, als unseren Paladin, der in diesem argumentativen Kampf, der tausendfach so stattfindet, im Restaurant, vor dem Kinoabend, in der Kantine, der uns in diesem Kampf vertritt und dass wir diese Kämpfe gewinnen, wenn wir diese Kämpfe mehrheitlich im täglichen Plebiszit, im täglichen Dialog gewinnen, dann kippt die Stimmung langsam in unsere Richtung. Und wir versorgen diesen Kämpfer mit den Argumenten, mit den Narrativen, mit den Positionen und Bewegungen, die er vertreten, aber auch verteidigen können muss. Er befindet sich in der öffentlichen Debatte, umgeben vom sozialen Umfeld, meistens auch beruflichen Umfeld, dadurch entsteht ein ökonomischer Druck, in einem Raum, der Normalität und Anschlussfähigkeit erzwingt, weil er sonst mit schwersten Konsequenzen zu rechnen hat, die er psychologisch und ökonomisch nicht tragen kann, sonst wäre er auch kein Normie. Besonders kreativ ist er auch nicht, sonst wäre er auch kein Normie. Er gibt halt wieder, was er so hört in diversen Gesprächen, was auf diversen Kanälen aufschnappt. Der K-Pop-Normie, der Rechtere, gab übrigens zu, dass er ein Riesenfan von Mr. Wissen to Go sei. Auch der ist gemessen natürlich an der BRD-Normalität noch relativ zentristisch und halbwegs objektiv, also gemessen an der subjektiven Objektivität des Diskurses in der BRD. Wenn wir also als rechtes Lager und als rechte Parteien insgesamt auf eine Art und Weise metapolitisch vorpreschen, die dieser Normie nicht mehr verteidigen kann in diesem Gespräch, nicht mal mehr mit dem Argument der Meinungsfreiheit und dass es doch auch notwendig sei, auch Tito und Alcara Pass, sondern wir ihn in eine Lage bringen, eine Argumentative, in der dieser linksliberale Moralwächter über ihn triumphieren und ihn vielleicht sogar dazu nötigen kann, sich offen von AfD und FPÖ zu distanzieren und zu sagen, ja, das geht dann wirklich nicht mehr und hier müssen wir jetzt wirklich mal die Grünen wählen, weil das schon zu extrem wird. Dann haben wir nicht nur eine, sondern potenziell Hunderttausende von diesen täglichen Debatten verloren. Es mag natürlich sein, dass zwei Drittel von diesen 100.000 das dann nur äußerlich sagen, innerlich aber noch zorniger werden und noch stärker FPÖ und AfD wählen. Viele von denen sind aber derartig unbestimmt, von ihrer politischen Identität, dass sie Dinge, die sie sagen, äußerlich auch internalisieren. Sprich, es kann sein, dass ein Drittel von denen dann wirklich die Grünen oder die SPÖ oder irgendeine andere Blockpartei des Kartells wählt. Was also diese Belauschung von Norm ist, und genau aus diesem Grund tue ich es manchmal gerne, bei mir ausgelöst hat, war wieder ein Demutsschock über die Normalität und den Zustand der Mehrheitsgesellschaft. Wir müssen immer wieder aus unseren Blasen raus und uns mit dieser Normi-Welt konfrontieren. Sonst unterliegen wir rasch einem Confirmation Bias, einem Bestätigungsirrtum. Wir sehen ständig nur Leute, die uns zustimmen. Unsere Position wird immer radikaler, immer extremer. Und weil wir einfach keine Normis mehr sehen, glauben wir, dass es sie nicht mehr gibt. Keinesfalls natürlich dürfen wir diesen Normis nachlaufen und müssen dann verzweifelt versuchen, in dieser Mitte anzukommen und nur ja nirgends anzuecken. Uns muss nur klar sein, bei allem Anecken, bei aller notwendigen Provokation, muss der Gesamteindruck, das Gesamtpaket, das das rechte Lager ausmacht, von AfD über IB bis Junge Alternative, Freiheitliche Jugend, IB, die ganzen Magazine, die ganzen YouTuber, das Gesamtpaket, das rechte Lager in seiner Identität, muss anschlussfähig und verteidigungsfähig bleiben, ganz genau in diesen Debatten. Wenn wir das vergessen und uns dieser Verantwortung nicht mehr bewusst sind, dann sind wir keine Vorhut und keine Avantgarde mehr. Wir betreiben viel mehr politische Selbstbefriedigung. Wir sind eine Horde politisch Verwirrter, die irgendwo einsam durchs Unterholz stapft, glaubt, sie geht voran, während ihr niemand mehr folgt. Soweit mein selbstkritisches Fazit aus diesem Normi-Realitätsschock. Insofern bin ich auch jenen immer wieder dankbar, die hier kritische Kommentare hinterlassen oder mir kritische E-Mails schreiben. Denn insbesondere und gerade nach meinem digitalen Publikationsverbot, nach meinem Deplatforming, hat sich für mich die Gefahr des Confirmation Bias verzehnfacht. Denn in die Katakomben der Informationsgesellschaft, in denen ich noch reden und senden darf, da verirrt sich natürlich der Normie umso seltener her. Umso stärker fühle ich mich, fühlt ihr euch auch in dem Telegram-Chat oder anderen eher exklusiven Bereichen bestätigt in und durch radikale Aussagen. Wir dürfen dabei aber diese Chats und diese Katakomben der Informationsgesellschaft, in die man uns genau aus diesem Grund verbannt hat, die dürfen wir niemals mit der Realität und der wirklichen Welt verwechseln. Wir müssen immer eine Offenheit und eine Anschlussfähigkeit für den Normi bewahren. Damit danke ich euch fürs Zuhören, will die Audioanalyse aber nicht beenden ohne einen Aufruf. Im Anschluss nämlich an die Katakombenproblematik, meine Reichweite kann sich nur erhöhen, wenn ihr händisch und manuell meine Inhalte, vielleicht jetzt nicht diese Audioanalyse, die ist so zu speziell, aber ein Video, wo ihr denkt, ja, das ist durchaus interessant, wenn ihr das direkt manuell verbreitet, sprich den Link über eine WhatsApp-Chat-Nachricht, meinetwegen auch eine SMS oder eine E-Mail an eine andere Person oder im besten Fall mehr Personen schickt. Eine andere Möglichkeit zur organischen Verbreitung habe ich kaum mehr. Ich habe also keine Reichweite außer euch.